Achtsamkeit in der Beziehung. Es gibt unterschiedliche Arten von Beziehungen. Es gibt die privaten Beziehungen, Freunde, Bekannte. Es gibt berufliche Beziehungen, Geschäftspartner. Es gibt aber auch sozusagen intime Beziehungen, Lebenspartner, Mann und Frau, Familie, Eltern, Kinder. Und auch da gibt es natürlich mannigfaltige Probleme, die sich auftun können. Man fühlt sich nicht mehr zum anderen hingezogen. Man fühlt sich vielleicht zu jemand anderem hingezogen. Wie kann Achtsamkeit in diesem Bereich helfen?
Also ich bin ja selbst durch, wenn man mal auf der persönlichen Ebene bleibt, durch eine Entwicklung gegangen. Ich war ja 40 Jahre verheiratet und insofern kann ich, glaube ich, darüber im Nachhinein rückblickend darüber sprechen. Was wichtig ist, einfach die Offenheit für die eigene Entwicklung zu behalten, die manchmal gemeinsam parallel gehen kann. Das ist ein seltener Glücksfall, aber manchmal eben anders. Da entwickelt sich der eine Partner so und der andere so. Was wir oft übersehen, ist, dass das möglich sein muss. Wir hätten es gerne stabil, auch wieder die Sicherheit. Wir hätten es gerne, dass es doch ewig so weitergeht und immer in Harmonie. Und das ist extrem selten, weil dann ist es keine Dynamik mehr. Dann ist es tot. Und wenn es tot ist, finden wir es auch nicht gut. Ja, wir kennen ja auch Beziehungen, die einfach so nebeneinander herleben, in der Hoffnung, es möge sich nichts verändern. Lass uns bis zum Lebensende so sein. Im Allgemeinen sind das entsetzlich langweilige Beziehungen, die nur von der Angst geprägt sind. So, dieses alles wahrnehmen zu können, dieses alles sozusagen in den eigenen Prozess mitzunehmen, ist wichtig, weil dann eine lebendige Beziehung entstehen kann, die auch den Freiraum lässt, dass es anders funktioniert, als ich mir das vorstelle.
Das wahrzunehmen, wir hatten es vorhin im Bereich des Berufes, sich selbst kennenzulernen, das macht Angst. Da lerne ich vielleicht Seiten an mir kennen, die ich lieber nicht wahrnehmen würde. Das stelle ich mir gerade bei Beziehungen ja auch sehr, sehr schwer vor und vielleicht sogar schmerzhaft. Da ist jemand, mit dem ich zusammen bin, weil da mal etwas war. Sich einzugestehen, dass das nicht mehr vorhanden ist, vielleicht Liebe, vielleicht Zuneigung, vielleicht ein tieferes Verständnis füreinander und dann sich selbst einzugestehen, dass es das nicht mehr ist, was ja auch Konsequenzen hat. Das einzugestehen bedeutet ja, es ist nicht mehr gut oder es tut mir vielleicht auch nicht mehr gut. Jetzt muss ich oder könnte oder sollte ich etwas ändern.
Ja.
Die Konsequenzen daraus bereit sein zu tragen.
Naja, da haben wir das gleiche Phänomen, was wir eben hatten. Wir neigen eben dazu, solche, und ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen, wir neigen dazu, solche Entwicklungsprozesse zu ignorieren, nicht wahrhaben zu wollen, weil uns der Status quo so wichtig ist. Was passiert dann schicksalhaft? Das kumuliert. Das ist wie im Berufsleben. Das ist im Prinzip nichts anderes. Ja, die Probleme eskalieren dann allmählich, bis es dann zum Crash kommt. So, und das ist super schade, wenn das so weit kommt. Deswegen, wenn es möglich ist, rechtzeitig zu erkennen, was passiert, wie es läuft, also die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass es auch ein Entwicklungsprozess ist, der in dieser Beziehung sozusagen gemeinsam erlebt wird, wäre natürlich der optimale Glücksfall.
Mhm.
Ja, und warum funktioniert das so selten? Weil bei einer Beziehung ist natürlich die Intimität und das die Betroffenheit mit den eigenen Dingen. Und die Rücksichtnahme auf den anderen ist natürlich ungleich größer als im Beruf. Im Beruf habe ich die Identifikation nicht so stark. Während in der Beziehung ist die Identifikation enorm in den meisten Fällen. Umso schwerer ist es, an die eigenen psychischen Grundthemen heranzukommen, die ja nicht immer schlecht sein müssen, sondern die eben sich verändert haben vielleicht. Ja, wir denken oft, das ist schwierig, weil ich dann irgendetwas Unangenehmes über mich entdecke. Es gibt letztlich nichts Unangenehmes, sondern ich empfinde es als unangenehm. Was ist denn unangenehm? Gut, wenn ich herausfinde, dass ich ein Killer bin. Ja, das ist vielleicht ein Erkenntnis. Aber die Menschen, die machen meistens keine Achtsamkeitsübung.
Hm.
Ja, die werden das auch nicht herausfinden. Aber der normale Mensch entdeckt einfach nur Abweichungen von der Norm. Und dann kommt die Frage, was ist denn Norm? Wir haben ja sozusagen die große Chance, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo eine unglaubliche Möglichkeitsauswahl besteht. Die Freiheit, sich so oder so zu entscheiden, ist in kaum einer geschichtlichen Situation so groß wie hier jetzt in unserem westlichen Kulturkreis. Bei allen Kritiken, die wir da haben. Ja, ich kann alles Mögliche entdecken und für mich ausleben dann. Ob ich so leben möchte oder so lebe, mit einem Partner, mit zwei Partnern oder mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder anders. Alle diese Möglichkeiten haben wir heute, was einerseits wunderbar ist, dass es das gibt, andererseits natürlich auch die Gefahr der Beliebigkeit auch öffnet. Und dieses alles wahrnehmen zu können und da einen eleganten Weg zu finden, wie ich da durchkomme, das ist eigentlich Achtsamkeit. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, was ich für ein Selbstverständnis von mir selber habe. Ja, wenn ich mich im Grundprinzip, wenn ich so ein Gedankenkonstrukt habe, dass ich mich als ich bin nicht richtig, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht gut genug, wenn ich das drauf habe, dann komme ich nie irgendwo an. Hm. Erst in dem Moment, wo ich entdecke, ich bin vom Prinzip her total perfekt, alles ist in Ordnung, egal wie es sich im Äußeren aussieht, selbst wenn ich behindert bin, äußerlich. Oder ich habe alle möglichen Macken. Oder schräge Vorlieben, Hobbys oder was auch immer. Wenn ich das als negativ empfinde, als falsch, und ich kämpfe dann mich durch, um das stabil zu halten, dann wird das immer wieder Widerstand erzeugen. Erst in dem Moment, wo ich sehe, ich bin mit mir im Reinen. Ich bin im Grunde, im Kern meines Wesens, bin ich gut, bin ich in Ordnung. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, sieht die Welt völlig anders aus.
Sich selbst annehmen, wie man ist?
Ja, deswegen, liebe dich selbst. Liebe dich selbst. Vorher ist es schwer, einen anderen zu lieben, weil ich dann immer Bedürftigkeit damit projiziere. Ja, ich erwarte vom anderen, dass er mir etwas gibt, was ich nicht habe. Und das ist super weit verbreitet, auch das aus eigener Erfahrung. Dass ich ständig erwarte, warum tut der Partner mir das nicht, was ich da dringend brauche? Und schon ist der Konflikt da. Das liegt aber nicht daran, dass der Partner nicht in Ordnung ist, das unterstelle ich dann, der ist nicht korrekt, weil er mir das nicht gibt, sondern das liegt daran, dass ich mich selber stabil fühle. Sonst würde ich sehen, aha, ich habe da ein dringendes Bedürfnis. Ich kriege das jetzt nicht erfüllt. Ja, auch im sexuellen Bereich, sind weit verbreitet. Ich kriege das jetzt nicht erfüllt, das Bedürfnis. Was passiert denn dann?
Es wird unzufrieden.
Ich werde unzufrieden, es baut sich negative Energie auf, ich mache Druck auf den Partner, damit der gefälligst mir das erfüllt, was ich haben möchte. Der Partner findet das nicht angenehm, unter Druck was machen zu müssen. Und das schaukelt sich immer weiter hoch. Am Anfang ganz vorsichtig, noch nicht besonders bemerkbar. Weil man versucht ja, die Stabilität zu halten. Aber es schaukelt sich immer weiter hoch. Weil ich immer in dieser Projektionsebene bin, es reicht mir nicht und der andere hat gefälligst, das mir zu liefern. Und erst in dem Moment, wo ich sage, ich bin zuständig für mich selbst und für meine Wünsche und Begierden und Hoffnungen und Träume. Und in dem Moment, wo ich die wegdelegiere, an wen auch immer, an meinen Partner, an den Staat, an den Arbeitgeber oder an das Arbeitsamt oder egal wohin, in dem Moment fange ich an, mich aufzugeben. Das heißt nicht, dass ich all diese Institutionen auch nicht nutze, nicht einbeziehe in mein Leben, aber ich brauche sie dann nicht mehr. Sie sind dann nicht mehr dafür da, mich ganzheitlich zu erfahren. Und schon entsteht weniger Druck in all dem, was ich da an Beziehungen habe. Mit dem Risiko, dass da eine Beziehung bei sich auflöst. Weil oft ist ja das auch ein Wechselspiel. Wenn ich etwas brauche, was mir der Partner geben kann, hat der Partner vermutlich auch das Gefühl, dass er für irgendetwas nützlich ist und um sein eigenes Defizit zu bedienen, uns aufzufüllen.
Ja? Das ist das mit diesem Gegensätze ziehen sich an sozusagen, wo der eine ein Defizit hat, hat der andere einen Überschuss und umgekehrt.
Genau. Und wenn sich das manifestiert, wenn sich das verfestigt, ja, führt das immer zu Zwanghaftigkeiten, weil das löst ja das Problem nicht. Weil das Defizit wird ja immer nur bedingt gestillt.
Von außen.
Von außen, durch Abhängigkeit von jemand anderem. Und das kann natürlich auf ewig nicht gut gehen. weil der andere hat vielleicht mal andere Ideen, hat vielleicht mal andere Vorstellungen oder ist vielleicht gar nicht verfügbar oder stirbt sogar. Aber in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, das ist ein Defizit, ein Problem, das ich habe, das etwas mit meiner persönlichen nicht sich ganzheitlich fühlen zu tun hat, dann kriegt das eine andere Wendung, einen anderen Dreh. Mhm. Ich weiß, das klingt schön nett und harmlos, das ist ein großer, schwieriger Sprung von der Abhängigkeit in die Selbstzuständigkeit. Aber das erst macht die Freiheit möglich.
In unserer westlich geprägten Welt, wenn ich das jetzt mal ausdenke, ich brauche meinen Partner nicht mehr, ich lebe in einer Ehe, ich hätte diese Defizite nicht, ich weiß, dass ich sie habe, ich würde sie erkennen, ich hätte diese Defizite nicht, ich bräuchte meinen Partner nicht mehr, würde das nicht dazu führen, dass ich mich zwangsläufig von meinem Partner trenne?
Nicht zwangsläufig. Das kommt ein bisschen drauf an, ob der Partner, bleiben wir bei so einem konkreten Fall,
ja,
ob der Partner bereit und in der Lage ist, sich auf so einen Prozess auch einzulassen. Weil das ist natürlich immer auch eine Wechselwirkung in einer Beziehung, logischerweise. Mhm. Sonst wäre es keine Beziehung.
Mhm.
Ja? Und deswegen funktioniert es nur so, dass ich nicht sozusagen auf einem Ego-Trip das mache. Ja, das geht auch. Ich kann mich da auch entwickeln und meine Freiräume, meine Zuständigkeiten entdecken. Aber das führt natürlich dazu, dass die Kluft zum Partner möglicherweise immer größer wird. Wenn man das große Glück hätte oder hat, ja, dass der Partner auch auf so einem Weg ist zur inneren Freiheit und man auf diesem Weg gemeinsam unterwegs ist, ist natürlich ein Traumzustand. Und ich sage bewusst Traumzustand, weil ich glaube, selten genug. Weil Freiheit und Partnerschaft sind natürliche Gegensätze zunächst einmal. Ja, kann jeder sofort nachvollziehen.
Jetzt hat jemand in der Beziehung diese Erkenntnis, dass er selbst Defizite hat und diese gerne ausgleichen möchte.
Ich darf mal unterbrechen.
Ja, gerne.
Er hat nicht, oder sie hat nicht Defizite, sondern empfindet sie. Ein großer Unterschied.
Mhm.
Das ist nämlich die konventionelle Denkweise. Wir denken, ich habe ein Defizit, ich kriege das nicht genug. Aber das ist ein Programm. Ja, wenn ich jeden Tag Sex haben möchte und fühle mich da defizitär, weil ich das nicht bekomme, ja, wo ist das Problem? Beim Partner, der es mir nicht gibt?
Weniger.
Vermutlich weniger, ja. Ja, also zuerst mal zu erkennen, es ist kein lebensnotwendiges Bedürfnis danach, sondern es ist ein Projekt, das ich habe, in das ich mich irgendwie eingeschlichen habe und dadurch entsteht diese Bedürftigkeit. Sie habe ich aber nicht, sondern ich empfinde sie als Bedürftigkeit. Ich mache sie dadurch zu etwas. Ja, ich kann ein ganzes Leben, kann ich ohne Sex überleben. Ob das schön oder gut ist, ist nun wieder eine andere Frage. Aber es ist kein Bedürfnis. Ich kann ohne Essen und Trinken nicht überleben. Aber selbst da beginnt schon die Relativität, die ich erkenne. Wie viel ich esse, was ich esse, wie viel ich trinke.
Aber diese Veränderung, sind das nicht wir? Also, wir haben ja gesagt, wir wollen es bewusst ein wenig provokant halten. Bin das nicht ich? Dieses Bedürfnis nach, ich greife das auf, was du gesagt hast, regelmäßig im Sex, dieses Bedürfnis nach einem bestimmten Essen, dieses Bedürfnis nach Zuneigung, nach Anerkennung. Ist das nicht der Mensch, der ich bin?
Nein, das ist das Konstrukt, das ich bin. Und das ist der große Unterschied. Das meinen wir nämlich immer, was du sagst. Dass wir sagen, ich bin eben so.
Genau.
Ja, und wenn ich sage, ich bin so, lege ich etwas fest, was eigentlich nicht fixiert ist, was ich nur für mich festgelegt habe. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir besprochen haben. Das ist nämlich nicht mehr Freiheit. Ich weiß, das ist normal und üblich, dass wir alle sagen, ja, ich esse keine Bohnen oder sowas Banales. Ja, ich habe das auch gesagt. Ich habe immer gesagt, ich esse keine Tomaten. Als Kind musste man mir 50 Pfennig schenken, damit ich eine Tomate gegessen habe. Das war eine unsinnige Projektion. Ich esse heute gerne Tomaten. Das ist ein simples Beispiel, um zu durchschauen, dass das, was wir meinen, so bin ich, ist nichts als eine Illusion, ist eine Projektion, der Versuch einer Festlegung. Das hören wir nicht so gerne, weil wir denken, ich bin doch so.
Das sind meine Prägungen.
Das sind meine Prägungen, ja, genau, du sagst es ja schon, es sind Prägungen. Aber Prägungen kann man auch verändern. Prägungen sind nur eine bestimmte Form, wie ein Kunstwerk. Ja, es gibt ja kein Kunstwerk, das ultimativ ist, sondern es ist eben nur der Versuch, etwas zu konkretisieren, ihm eine Form zu geben, und so sind wir auch, nur eine Form, der Versuch, sozusagen uns eine Identität zu beschaffen. Und die heißt, so bin ich. Und in dem Moment, wo ich das festlege, sage, so bin ich, gibt das mir so ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Aber es ist nicht so, sondern es ist nur ein Gedankenspiel. Es ist nur eine Konstruktion, in der ich fest innerlich, nicht bewusst, festgelegt habe, so bin ich. Ich esse das nicht, ich möchte unbedingt das. Das auf gar keinen Fall, das unbedingt. Warum ist das so? Das ist bei anderen Menschen ja völlig anders, wie wir wissen, was die Probleme bei Beziehungen
sind. Ja gut, die Antennen sind eben kaputt, ich bin richtig.
Genau, ja, genau. Das ist dann so die Überheblichkeit. Und damit sind wir wieder beim Eingang. Sobald ich mich als ein Spiel von Möglichkeiten erkenne, da bin ich auch irgendwas, irgendwer. Aber es ist eine offene Konstruktion, es ist ein offenes Spiel. Die Fixierung ist gemildert, ich sag's mal ganz vorsichtig, weil ganz ohne Fixierung kommen wir nicht aus. Ja, ich muss irgendwo herumlaufen können und sagen, ich bin der und der oder die und die. Aber ich muss wissen, es ist nur ein Konstrukt, es ist nur sozusagen der Versuch, es ist wie ein Anzug, den ich anziehe oder ein Kleidungsstück. Ich bin ja nicht das Kleidungsstück, sondern das Kleidungsstück symbolisiert irgendetwas. Und so ist es mit mir selbst als Person genauso. Ich symbolisiere mit dem, so wie ich bin, symbolisiere ich etwas. Aber das ist ja nichts Festes.
Nun machen wir es konkret. Ich bin, der ich bin. Um diesen Satz an dieser Stelle zu zitieren. Ich sage, diese Eigenschaft an mir
erzeugt ein Defizit.
Erzeugt ein Defizit. Ist nicht gut.
Erzeugt ja, ein Gefühl von Defizit.
Ein Gefühl von Defizit. Jetzt stellt sich die Frage, kann ich das verändern, wenn wir in der Beziehung sind?
Ja.
Ganz
ja.
Konkret bleiben wir bei dem Thema, weil du es gesagt hast, sexuell, der sexuellen Zuneigung. Ich sage, ich brauche regelmäßig Sex, jeden Tag. So bin ich halt. Wir haben gelernt, so bin ich nicht, sondern so wurde ich geprägt oder das ist meine Vorstellung von dem, wie ich zu sein habe.
Genau.
Meine Partnerin erfüllt das nicht.
Ja.
So, nun habe ich festgestellt, es ist ja nur eine Vorstellung, es ist nur eine Prägung, könnte ich verändern. Könnte sozusagen sagen, es gibt Menschen, die brauchen gar keinen Sex. Also tendiere ich jetzt in die Richtung, damit es meiner Partnerin besser geht.
Bleiben wir mal bei dem so, wie du es gerade geschildert hast. Was passiert denn im Moment, in dem ich das so als feste Annahme gültig werden lasse? Also ich brauche jeden Tag Sex, weil das tut mir gut und das ist für mich, so bin ich eben. Was passiert? Die Partnerin will das so nicht.
Mhm.
Oder kann es auch so nicht? Oder der Partner?
Mhm.
Was passiert?
Naja.
Ich bin unzufrieden.
Genau.
Was mache ich? Ich bleibe in der Machermentalität. Ich will das Problem lösen. Wie löse ich das Problem? Gibt es viele Möglichkeiten.
Gibt's mannigfaltige Möglichkeiten. Gut. Ja.
Also, so werde ich dann weitermachen. Und du kannst schon ahnen, wo das lang geht. Das heißt, wenn ich in dieser konventionellen Machermentalität bin, das Problem so zu lösen, weil ich so bin, führt das zu einer Katastrophe oder zu einer Beliebigkeit, was in der Beziehung das Gleiche dann ist. Das heißt, das ist gar keine Lösung. Kann gar keine Lösung sein, es so zu etablieren, zu sagen, ich bin so ungefällig, muss das gelöst werden, das Problem. Sondern das ist das Gleiche wie im Berufsleben, was wir eben hatten. Es kommt darauf an zu sehen, was bin ich wirklich?
Die Prägung als solche zu erkennen.
Zu erkennen, zu durchschauen und sich auf diese Weise davon lösen zu können. Das ist doch der Witz dabei. Ja, ich kann natürlich genauso gut überleben, ohne dass ich jeden Tag Sex habe. Nur in meiner Vorstellung, in meinem Selbstbild habe ich das festgelegt. Das geht nicht ohne. Mhm. Und dadurch entsteht der Leidensdruck.
Mhm.
Erst in dem Moment, wo ich sage, ja, ist doch schön, Sex zu haben. Aber jeden Tag muss ich nicht. Wenn es sich ergibt, ist schön. Ist eine völlig andere Haltung, eine viel entspanntere Lebensphilosophie als die Fixierung. Und das ist das grundlegende Thema, was sich hier durch das ganze Gespräch zieht. Die Fixierungen sind das Problem. Weil sie uns daran hindern, Alternativen, Optionen, Freiräume zu gestalten.
kann es denn sein, wenn ich jetzt sage, ich fixiere mich nicht mehr darauf, es ist schön.
Das kannst du nicht sagen. Das kannst du 10-mal sagen, das ändert ja nichts. Bleiben wir bei diesem schönen Beispiel. Ja, es ändert doch nichts. Du musst jeden Tag Sex haben und du sagst, also ich lasse die Fixierung jetzt laufen, ja, mache ich jetzt nicht. Was passiert? Der Druck wird immer größer. Weil das ist ein innerer Prozess, der sagt, ich habe den Anspruch und so bin ich, ich brauche jeden Tag was.
Ist ja nicht nur Sex, es sind ja viele
ist
andere
jetzt
Sachen.
Ein Beispiel.
Aber
ist ja,
es sind ja ganz
ein dramatisches Beispiel, weil das oft ein Problem bei Beziehungen ist. Ja, es gibt viele andere, genau.
Sämtliche Süchte bauen sich ja exakt so auf.
Und gar nicht mal nur die Süchte, sondern so alles, was wir im normalen Leben als für wichtig halten, sind alles Fixierungen. Nur die sind manchmal milder, nicht so ausgeprägt. Ja, wenn ich sage, ich fahre gerne nach Mallorca in Urlaub, ja, ist das vielleicht schön. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich muss jedes Jahr 2-mal nach Mallorca fahren, ist es schon wieder nah an dem Suchtaspekt.
Mhm. Und wie löse ich das auf?
Indem ich die Erfahrung mache, dass es so ist. Und die Erfahrung kann ich nicht machen im intellektuellen, rationalen, weil das Intellektorationale, das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, weil das intellektuelle, rationale nicht in die Tiefe geht. Es bleibt immer auf dem abstrakten Level. Und abstrakt zu sagen, ich brauche keinen Sex, hilft mir null. Null. Weil der Körper sagt was ganz anderes vielleicht. Das heißt, erst in dem Moment, wo ich mal die Erfahrung gemacht habe, ich bin wirklich unabhängig, frei, existiere so per se in mir selbst, dann relativiert sich das. Dann ist der Druck, der mit dem so bin ich und das muss ich haben und das will ich machen, wird dann nicht mehr so dramatisch. Und ich kann dann mehr frei wählen, kann ich haben, zulassen, organisieren, besorgen oder eben auch nicht. Und wenn ich in diesem Zustand bin, dass ich das frei geschehen lassen kann, wäre doch super. Jetzt mal anders sozusagen, mal, damit wir nochmal so sehen, worauf das Ganze hinaus will. Es will uns ja nichts verbieten oder will uns was wegnehmen, sondern es will nur den Druck rausnehmen, dass das muss so sein und ich bin so. Und es geht nicht anders. Das heißt, wenn wir in einer Welt von Optionen leben, ist das ein wunderbarer Zustand. Ja, da kommen natürlich auch dramatische Vorgänge vor, die nicht angenehm sind. Aber ich sehe da vielleicht anders drauf. Es gibt von einem Zen-Meister einen schönen Text: Wenn du dem Unheil begegnest, ist es gut, dem Unheil zu begegnen. Auch so eine Provokation. Wozu soll das gut sein? Vordergründig, rational würde ich sagen, Unheil ist Unheil. Was soll daran gut sein? Warum soll ich dem gerne begegnen wollen? In dem Moment, wo ich sage, das Unheil ist das Schlimmste, was mir passieren kann, baue ich wieder Widerstände auf, baue ich wieder Druck auf, indem ich versuche, Unheil zu vermeiden, wo wir alle wissen, das ist unvermeidbar. Das größte Unheil, in Anführungszeichen, ist, wenn wir sterben. Deswegen wehren wir uns mit Händen und Füßen dagegen. Aber sich zu ermöglichen zu sterben, um es mal so auf dieser großen Ebene zu behalten, kann dazu führen, dass dieser Sterbevorgang anders erfahren wird. Du bist dann auch tot. Ja. Aber es ist ein anderes sich darauf einlassen, wenn es denn gelingt, was immer dazu gesagt, was schwer genug ist. Aber es ist, glaube ich, noch leichter als den Krieg, den wir führen, gegen alles das, was uns nicht gefällt. Ja, da kommen wir wieder an die Ebene, ein Unheil, da sind wir bei der Schicksalsfrage, ein Unheil kommt ja nie ohne Grund. Es muss irgendeine Bedeutung haben, irgendein Meaning, irgendeinen Sinn haben. Weil sonst wäre die Welt, das Universum, wäre völlig beliebig. Es passiert im Universum auch nichts beliebig. Es passiert alles nach einer tiefen Sinnhaftigkeit. Wenn das nämlich nicht so wäre, hätten wir die Kollabierung des Universums, gäbe es das Universum ja gar nicht. Weil das Universum entsteht dadurch, dass Strukturen entstehen. Dass die Freiräume sich ausfüllen durch Sterne, durch Explosionen und Implosionen, durch die ganze Dynamik des Universums. Und diese Dynamik geschieht nach irgendwelchen Prinzipien. Warum ist das Universum so, wie es ist und warum ist es nicht anders? Warum ist die Erde so, wie sie ist und warum ist sie nicht anders? Da ist irgendein System hinter, da ist jemand auf die Idee von Gott gekommen. Hat gesagt, irgendeiner muss da die Regie führen. Sonst geht das nicht. So, wenn ich das jetzt mal ganz tief weiter herunterbreche auf mein persönliches Schicksal, da ist nichts anderes. Warum komme ich in eine riesen Krise? Gesundheitlich oder vielleicht durch Umstände, Flüchtlinge. Ja, da können wir sagen, ja, das ist deren Schicksal. Tatsächlich ist das so. Tatsächlich ist das so. So wie mein Schicksal ist. Das heißt aber nicht, dass ich gnadenlos da drauf schaue. Sondern entdecke, ich bin mit diesem Schicksal der Flüchtlinge, jetzt als Beispiel nur, bin ich genauso verbunden wie mit meinem Schicksal. Das kann ich nicht trennen. Ich bin mit dem Universum genauso verbunden, wie ich mit meinem kleinen Mini-Universum, meinem Körper verbunden bin. Wenn ich das entdecke und herausfinde, kommt da eine andere Qualität rein. Darum geht es. Da kommt die Qualität der Erkenntnis der Verbundenheit, ohne dass ich da eine selbstpermanent Regie übernehmen muss und möchte.
Wenn ich dir zuhöre, fühle ich mich von deinen Worten tief berührt und es verdeutlicht mir, was gemeint ist, wenn jemand sagt, geschehen lassen, sozusagen es sich als Teil eines Systems zu verstehen, das funktioniert, indem ich ein Teilchen bin und alles perfekt miteinander harmonisiert und miteinander in Kontakt steht. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, leuchtet es mir ein, ich verstehe es vermeintlich. Nur jetzt bin ich in meiner Beziehung, ich bin in meinem Beruf, ich bin in meiner Krise. Dann merke auch ich, der sich jetzt viel mit dem Thema beschäftigt und das Glück hat, so Menschen wie dich zu kennen, dass ich an meine Grenzen stoße. Dass es mir nicht mehr gelingt, den großen Zusammenhang zu verstehen, zu sehen, nicht mehr wahrhaben will, dass das jetzt geschehen soll, dass das jetzt geschehen muss, damit alles in Harmonie im Fluss bleibt.
Es ist nicht alles in Harmonie, das sieht man ja auch im Kosmos. Ja, da gibt es riesige Katastrophen. Ja, dass die Sonne verglüht, ist ja letztlich eine riesige Katastrophe. Sie verbrennt sich. Obwohl sie für uns unendlich nützlich ist. Und wenn sie verbrannt ist, sind wir alle weg, weil wir die brauchen. Also ist auch schon wieder so eine Abhängigkeit. Das Geheimnis ist ja, wir haben dieses, ich nenne das mal das große Rad, das Schicksal, das Universum, das große Ganze, ist das große Rad, das sich bewegt nach einem Modell, nach einem Muster, das wir so leicht nicht durchschauen, aber das irgendeine Sinnhaftigkeit hat. Und es gibt das kleine Rad, das ist unsere menschliche Freiheit, anders als beim Tier. Und es kommt darauf an, dass wir diese beiden Räder miteinander verzahnen, im besten Wortsinne. So, und das ist eigentlich die Idee. Das passiert selten genug, sondern ich denke, das große Rad, das fährt über mich hinweg und ich versuche, mein kleines Rad alleine zu drehen. Und beides geht nicht. Ich muss sehen, dass ich die beiden Räder verzahne, dass ich die beiden Räder miteinander vernetze. Das ist natürlich jetzt zunächst mal eine abstrakte Sache, aber ich versuche es ja im Gespräch zu erläutern, damit ich überhaupt erstmal dahinter komme, worum es geht, wo es eigentlich hin soll. Wie ich da jetzt hinkomme, wird ja deine nächste Frage sein.
In der Tat wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, wie verzahne ich die denn?
Genau, und da gibt es kein Rezept, dass ich sagen kann, mach es so und so, das wir gerne hätten. Mach doch jetzt einfach das. Zunächst einmal ist es ein Hilfsmittel, eine Hilfskonstruktion, dass ich mir das erst einmal intellektuell, rational auch klar mache. Damit ich nicht ständig blind gegen die Wand laufe. Dann laufe ich zumindest mal sehenden Auges gegen die Wand. Und das ist ja schon ein Fortschritt, weil ich dann erkennen kann, dass ich vorher vielleicht abbremse. Das heißt, das ist an sich schon ein Wert, dass ich es erkenne, durchschaue, auch wenn ich mich noch nicht ganz drauf einlassen kann, wenn ich es noch nicht ganz hinbekomme, weil es funktioniert eben nicht in diesem Machermodus, indem ich sage, aha, jetzt weiß ich, wie die Zusammenhänge sind, habe das durchschaut, habe das erkannt, jetzt mache ich das. Du kannst es nicht machen. sondern es ergibt sich. Diese Verzahnung ergibt sich. Je weicher, je softer, je offener, je bereiter du bist, umso leichter verzahnen sich die beiden. Was nicht heißt, das ist das Ende des Desasters. Weil, wir haben es ja gesehen, das große Rad birgt auch Desaster, Katastrophen, Veränderungen. Aber sie kriegen eine andere Qualität.
Und es bedarf des immer wieder draufschauens. Das haben wir ja vorhin gesagt, es ist ein Prozess.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben ja immer so drauf, jetzt habe ich's. Und deswegen auch die Frage, wie mache ich das jetzt? Dann habe ich's.
Und dann dreht sich das große Rad ein wenig weiter und dann ist eine völlig neue Situation.
Genau, genau. Und das setzt eben diese Offenheit voraus. Da hechle ich vielleicht immer hinterher. Ja. Kann sein. Aber es ist besser, hinterher zu hecheln, als ständig von dem großen Rad zermahlen zu werden. Oder mit dem kleinen Rad wie das Kämpfen gegen die Windmühlenflügel. Ja, wir haben ja in der Literatur viele solcher Beispiele, wo wir das Schicksal versuchen zu bewältigen, zu formen, so dass es sozusagen nach unserem Muster läuft. Aber es ist der Versuch, eine Harmonie zu erzeugen, ja, zwischen dem, was wir als großes Schicksal bezeichnen können und dem, was ich als mein eigenes Schicksal bezeichnen möchte. Und dieser Versuch der Harmonie ist eine Dynamik, die ständig in Gefahr ist. Das ist mir schon klar. Das muss man auch so sehen. Und deswegen ist das auch nicht eine Sache, die ich jetzt mache und dann habe ich sie, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Und da können wir in 10 Jahren, können wir nochmal wieder ein neues Hörbuch machen, wo dann die Aspekte vielleicht völlig neu sind wieder, weil sich vieles verändert hat.
Das heißt, darum geht es uns auch gar nicht, jetzt hier den Masterplan zu offerieren, abgesehen davon, dass wir ihn gar nicht haben.
Na, wir hätten ihn ja aber gerne.
Genau, wir hätten ihn gerne, wir würden ihn gerne offerieren an dieser Stelle.
Es gibt den Masterplan, aber den hast du ja selbst gesagt, den habe ich verstanden jetzt. Ich habe den Masterplan verstanden, aber ich kann mich nicht einfügen. Und Religion ist der Versuch, dafür ein Modell zu finden, sich einzufügen. Ja, da wir Religionen verloren haben, haben wir auch nur noch den rationalen, intellektuellen Zugang zu diesem Master. Wenn ich von Gott spreche, dann unterstelle ich sofort, da ist irgendein Masterplan. Ja, was ja in der christlichen Religion eine große Rolle spielt, was sozusagen Gott für mich an Schicksal ausgesucht hat. Das ist nichts anderes als eine Metapher für das, was wir eben besprochen haben. Dass der Versuch, das große, schicksalhafte, das Gesamte in ein eher menschenähnliches Bild zu prägen, dass da irgendein Chefmanager sitzt, der das alles im Griff hat und für mich mitdenkt.
Was natürlich auch eine einfache Lösung ist, weil dann gebe ich die Verantwortung.
Genau, genau. Und deswegen sind wir heute mehr herausgefordert als in religiösen Zeiten, wo ich mich da so auf so eine Nummer verlassen konnte, sagen, ja, der liebe Gott wird das schon für mich richten. Und der macht das, der hat das alles im Griff für mich. Und wenn es mal was Schlechtes kommt, ja, hat er das für mich vorgesehen. Das ist so eine naive Vorstellung von Autorität. Deswegen reden in der evangelischen Kirche wird ja heute immer von dem lieben Gott gesprochen. Ja, das ist so das Ausweichen vor dem Schicksalhaften, was auch dramatisch sein kann. Der liebe Gott ist eine Beschwörungsformel. Bitte, bitte sei doch lieb. Aber es ist eine Tragik letztlich.
Und dennoch ist es, glaube ich, für die Menschen in der noch viel religiöseren Zeit einfacher gewesen als für die Menschen heute.
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Also ich bin ja auch religiös erzogen worden. Insofern kann ich da so ein bisschen auch aus praktischer Erfahrung sehen. Ich kenne eben viele, viele religiöse Menschen, die gerade erfahren haben, dass das eben gerade nicht funktioniert. Und an den ganzen Krisen der religiösen Gemeinschaften können wir auch sehen, dass das ein Widerspruch in sich ist, diese Formel, die wir da haben. Da wird nämlich versucht, etwas zu institutionalisieren durch Religion und dann durch Kirchen, was noch schwieriger, noch schlimmer ist letztlich, was eben gerade sich all dem Konstruktiven entzieht. Das geht nicht. In dem Moment, wo ich Gott fixiere, als irgendeine Identität oder Entität. In dem Moment mache ich das System zu.
Ich nehme ihm sozusagen das große Rad, das sich fortwährend entwickelt, an dem ich mich anpasse und weiterentwickle.
Ich mache es zu einem Übermenschen. Indem ich dann sage, da ist jemand, der weiß das alles besser, der kennt die Zusammenhänge und der macht das für mich. Das ist letztlich ein autoritäres Grundverständnis, was wir haben, was ja durch alle Religionen durchgeht und was ja das Problem ausmacht. Dass die Religion sagen möchte, da ist eine Hierarchie drin, da weiß oben jemand, wie es geht. Und in dem Moment bin ich wieder in demselben Dilemma, in dem ich vorher bin. Und das ist das Tolle an der Zeit heute, dass wir dabei sind, diese Krücke, die Religion eigentlich darstellt, zu überwinden.
Eine Frage, um uns an die Spitze dieser Pyramide zu stellen, als die, die ihr Leben selbst?
Das ist ja gerade der Punkt, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wenn ich das versuche, mache ich nichts anderes, als dass ich mich göttlich mache. Natürlich bin ich, Meister Eckhart hat das wunderbar gesagt, er hat gesagt, Gott und ich, wir sind eins. Das heißt, es gibt eine unlösbare Verbindung zwischen dem, was wir das große Schicksal, sagen wir das göttliche Schicksal nehmen, und was ich bin. Das ist nicht getrennt, wie wir das denken, da ist Gott und da bin ich. Oder umgekehrt, ich bin Gott und da hinten ist irgendwas anderes. Das gehört zusammen, das ist eins. Und das ist eigentlich das Spannende, das Hoffnungsvolle. Sozusagen, weil die Welt ist nicht eins, sie ist zwei.
Die Welt und ich.
Ja, oder alles in der Welt ist zwei. Du hast Tag und Nacht, du hast Gut und Böse. Wir haben die Dualität in der Welt. Und was ist das Gegenteil von Dualität? Eins.
Eins.
Eins. Und noch eine interessante Entdeckung. Die ganze virtuelle Welt, also unsere ganzen Online-Welten, Social Media, die beruhen alle auf Null und Eins. Nichts sonst. Alle Bilder, die wir sehen, alles, was wir in Elektronik haben, beruht auf 0 und 1. Da zeigt sich das besonders. Das heißt, du hast alles, was wir zeigbar haben, beruht auf dem entweder von 0 oder 1. Und das heißt, unsere Welt ist immer gegensätzlich, das, was wir als Welt bezeichnen. Und daraus entsteht die Spannung, daraus entsteht das ist der Grund für dieses Gespräch. Aber letztlich ist alles eins. Nur das können wir dann nicht mehr erfahren, weil wir diesen Gegensatz brauchen. Ja, wenn wir zwar eins sind, können wir uns nicht mehr unterhalten.
Deshalb muss einer die Position von 0 einnehmen und einer die Position 1, um über 1 zu reden.
Ja, das ist jetzt so ein intellektuelles Spiel, was wir jetzt gerade machen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich tief durchdrungen bin von der Erfahrung, ich bin eins. Wenn ich davon durchdrungen wäre, ich bin eins, würde ich die Dualität, das Konflikthafte, dieses Wechselseitige von Plus und Minus, von Hell und Dunkel, von Gut und Schlecht, würde ich das durchschauen? Würde ich da anders mit umgehen können?
Wäre das Ende allen Leidens sozusagen?
Das hat Buddha ja schon gesagt. Ich glaube, das Leiden, hat Buddha schon gesagt, das Leiden entsteht durch den Wunsch nach Leben, weil das Wort Leben heißt, ich stürze mich in diese Dualität. Und diese Dualität ist immer Spannung, weil es ist immer ein Gegensatz zwischen den beiden Polen. Und das ist eigentlich, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Wie kriege ich diese beiden Pole in eine harmonische, gut funktionierende Spannung?
Hatten wir ja im Bereich Berufung, entweder ist es zu viel oder es ist zu wenig.
Genau.
Im Bereich der Beziehung haben wir das Beispiel mit Sexuelle.
Genau.
Entweder ist es zu viel oder es ist zu wenig.
Ja, und ich meine, wenn wir das einmal durchschaut haben, dass es so ist, dann kommen wir mit den Alltagsproblemen der Welt anders, können wir damit anders umgehen. Weil wir immer sehen, da ist etwas, da baut sich eine Spannung auf, die ist lebensnotwendig, weil es geht nicht ohne Spannung, aber die führt zu Leiden. Wenn die Spannung zu groß wird, führt sie zu Leiden. Die einzige Form, nicht mehr zu leiden, ist zu sterben, ist tot. Egal, was du machst im Leben, es führt immer zu Leiden.
Auch da, Buddha, Leben ist Leiden.
Ja, das ist eine sehr kluge Erkenntnis. Da kommt man nur durch Beobachtung drauf. Und es ist tatsächlich so, egal, was du machst, es bringt das Einssein durcheinander. und führt zu Dualität. Und Dualität ist immer Spannung, sonst wäre es keine Dualität.
Und ist das nicht das Leben?
Ja, genau, das ist das Leben. So, die Frage ist eigentlich, wie kriege ich diese Spannung, diese Melodie?
Auf ein erträgliches Maß?
Ja, oder auch auf ein Schwingungen, mit denen ich gut hinkomme. Wie komme ich da sozusagen in einen Modus, in dem es und ich schwingen können zwischen diesen Polen? Und wiederum, das kann ich nicht machen, weil das ist ein großes Konzept, das kriege ich nicht durch mache ich so oder so, sondern das erfordert ein sich einlassen. Und immer wieder neu, weil das System ist unglaublich intelligent und kreativ. Du siehst doch, was mit 0 und 1 alles möglich ist. Eine unendliche Fülle von Bildern, Vorstellungen, Realitäten. So. Und das geht uns im Leben auch so. Wir haben nur einen ganz minimalen kleinen Ausschnitt davon, erleben wir. Und dann sagen wir, das ist so, haben wir ja eben schon gehabt. Und das ist schade, das ist eigentlich das Problem. Es ist nur so für uns, für den Moment, wo ich es annehme, wo ich sage, aha, meine Dualität ist so. Und in dem Moment, wo ich sie versuche zu fixieren, sagt das System, Dualität ist Wechsel, ist Schwingung. Geht nicht. Fixierung geht gar nicht.
Immer in Bewegung.
Lass ich nicht zu. Das System ist immer in Bewegung, weil Dualität und Leben heißt immer in Bewegung, immer Veränderung, immer Dynamik.
Ein fortwährender Prozess.
Ein fortwährender Prozess. Und das macht die Sache auch spannend. Ja, ich sage dir immer das Beispiel Paradies. Da war das noch nicht so. Da hatten wir die Dualität nicht im Bewusstsein. Die Dualität kann ich nur mit Bewusstsein erfahren. Ein Hund, der erlebt keine Dualität. Der erlebt nur Hunger, fühlt mich gut oder fühlt mich schlecht. Das fühlt er gar nicht als Widerspruch. Sondern er lebt immer im Jetzt. Der denkt nicht drüber nach, was mache ich, wenn ich alt bin. Mhm. Das machen wir nur als Mensch. Als wir im Paradies waren, hatten wir kein Bewusstsein. Wir lebten so vor uns hin. Was ist die Folge davon? Das ist unglaublich langweilig. Das ist unglaublich langweilig, jetzt mal aus unserer heutigen Perspektive. Das heißt, die Dynamik des Lebens wollen wir unbedingt haben. Und wenn wir sie dann haben, stellen wir fest, das hat Nebenwirkungen, hat Folgen.
Und fragen dann unseren Arzt oder Apotheker oder uns.
Ja, oder sagen, ich möchte wieder ins Paradies, was wir haben. Wir möchten gerne ein schönes Leben. Aber das ist weg. In dem Moment, wo ich in der Dualität bewusst lebe, ist das Paradies weg. Ich kann es nur noch versuchen, sozusagen ungefähr, annähernd, ein bisschen. Weil das geht nicht in der Dualität. Ja, das Paradies, was wir gerne hätten, setzt Non-Dualität voraus. Eins. Moment, jetzt. Und deswegen ist es so ein guter Trick, um jetzt mal ein Rezept zu sagen, was dir auch nicht schmecken wird, vermutlich. Im Jetzt. Weil das Jetzt ist nicht dual.
Das Jetzt ist jetzt.
Das Jetzt ist jetzt. Und deswegen ist es so schwer vorstellbar. Weil im Moment ist sofort wieder weg. Entweder ist es schon vergangen oder die Zukunft ist noch nicht da. Weil jetzt ist im Moment jetzt.
Ich frage bewusst, das Jetzt zu erleben und wahrzunehmen als das, was es ist, jetzt, gelingt am besten mit Meditation?
Nach meiner Erfahrung jedenfalls. Es gibt bestimmt auch Menschen, die können das intuitiv so erleben. Ja, gibt es ja. Und du erlebst es oft ja auch in den Momenten, wo wir sagen, Glück. Glück ist das Besondere, es ist zeitlos. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, das ist das Phänomen von Glück. Es hat keine Vergangenheit und kein Morgen. Weil in dem Moment, wo ich glücklich bin, bin ich eben im Jetzt. Und das ist das irre Gefühl dann auch. Dass man denkt, das ist doch schön. Weil die Vergangenheit bringt Probleme, die Zukunft bringt Probleme, das wissen wir, weil die alle in der Dualität sind. Im Jetzt habe ich kein Problem. Null. Und wenn ich diese Erfahrung ein paar Mal gemacht habe, kann das helfen, dass ich die mit der Dualität anders umgehen kann, weil ich immer wieder mich nochmal vergewissern kann, das ist das Wechselspiel von so oder so. Von entweder oder. In dem wir ständig gefangen sind. Aber in Wirklichkeit ist es sowohl als auch. Und das ist dann die Einheit.
Es ist.
Was lächelst du?
Ja, da ist etwas in mir, das begreift, versteht, was du sagst. und mein bewusster Verstand versucht, Worte dafür zu finden, das in ein Kleid zu packen, und das gelingt nicht. Also ich verstehe, was du sagst. Also ich fühle mich, wie gesagt, berührt und glaube, diesen Moment zu haben. Und in dem Moment, wo ich versuche, es in Worte zu kleiden, um meine nächste Frage oder meinen nächsten intelligenten Satz dazu zu formulieren, gelingt es mir nicht. Mir fehlen die Worte. Mir fehlt die Möglichkeit, das zu formulieren, was ich, wenn ich das höre, was du sagst, und mich darauf einlasse und dir wirklich zuhöre, fühle und erfahre.
Das ist genau der Unterschied zwischen dem darüber sprechen und es intellektuell sich damit auseinanderzusetzen, das, was wir gerade gemacht haben, und es wirklich zu erfahren. Wenn wir haben ja vom Glück gesprochen, und wenn ich jetzt sage, fühl dich glücklich, ist das auch schwer auf Kommando. Ja, wie kommst du an dein Glücksgefühl? Was musst du tun, damit du glücklich dich fühlst? Was musst du dafür tun? Gut essen, gut trinken?
Wenn ich gerade Hunger habe, dann tut mir gut essen vielleicht gut, das Gefühl zu haben, jetzt gesättigt zu sein. Wenn ich gerade Durst habe...
Aber ist das Glück? Nee. Fühlst du dich da glücklich? Nee. Nein, du fühlst dich befriedigt.
Ja.
Ja, das ist ein angenehmes Gefühl, weil ein Defizit ist bedient worden. Aber Glück ist doch was anderes. Ja, und deswegen, da sind wir bei der gleichen Erfahrung. Und darum geht es eigentlich. Glück ist der Moment, in dem alles eins ist. Das macht uns so glücklich, weil wir diese Erfahrung selten genug haben. Und da sind wir wieder bei dem, deswegen ist das kein Problem, was du schilderst, sondern es ist der Normalzustand. Dass ich es intellektuell nachvollziehen kann, aber es nicht auf die Schiene kriege, auf meine eigene.
Mhm.
Weil ich es nicht machen kann.
Das heißt,
so wie du Glück nicht machen kannst.
Mhm. Das heißt, wer das jetzt hört und sich sozusagen angesprochen fühlt, merkt, da tut sich was und sich aber schwer tut, das in Worte zu fassen, was da gerade in einem passiert, erlebt diesen Moment.
Ich glaube, es ist hilfreich, dass wir versuchen, es in Worte zu fassen, weil das ist ein Zeigen auf das Tor. Aber es ist noch nicht durch das Tor gegangen. Und das ist das Frustrierende auch, was du vielleicht jetzt auch so empfindest. Ja, dass wir ahnen, wie es sein könnte, aber wir kriegen es nicht durch. Und die Erfahrung macht jeder auch in der Meditation. Dass ich nach einiger Zeit der Stille auf einmal ahne, wie es sein könnte, und ich komme nicht weiter. Ich hänge da. Und deswegen werden wir in diesem Gespräch auch nicht viel weiterkommen. Und jeder Einzelne, der das hört, ist aufgerufen, noch einmal diese Erfahrung unmittelbar machen zu können. Und das geht am besten, nochmal, das ist meine Erfahrung, es kann auch anders gehen, aber nach meiner Erfahrung geht es am besten durch Stille, durch bei sich sein, durch draufschauen, durch sich befreien von dem, was das Gefangensein in der Dualität ausmacht. Wir haben ja schon einige Pausen hier gehabt in diesem Gespräch. Ja, das sind so Momente, die du vielleicht als Ratlosigkeit empfunden hast oder was soll ich jetzt nächstes fragen? Das sind schon so Momente, in dem es dämmert, in dem du das Gefühl hast, aha, ich kriege es nicht in Worte gefasst, sondern ich spüre, das kann ich nur erleben.
Mhm, genau.
Und jetzt im Moment, wo wir einen kurzen Moment still sind, das ist es.
Paul, das war der Versuch und aus meiner Sicht der gelungene Versuch, in den letzten anderthalb Stunden etwas in Worte zu kleiden, was nicht in Worte zu kleiden ist, etwas zu erklären, was nicht zu erklären, sondern nur zu erfahren, zu erleben ist. Ich kann an dieser Stelle nur Danke sagen, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ich glaube, der Titel Schluss mit Achtsamkeit, dem trägt dieses Hörbuch absolut Rechnung. Denn ich glaube, hier wird klar, dass man Achtsamkeit nicht beschreiben, nicht erklären, nicht vermitteln kann, sondern nur selbst erleben kann.
Wobei ich aber glaube, es ist legitim, dass man den Versuch macht, es auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, nämlich verstandesmäßig, dem zu nähern. Das ist legitim und ist berechtigt. Das heißt, so wie ich ein Rezept schreiben kann für ein leckeres Essen, aber das wird das Essen nicht dadurch gekocht, dass ich ein Rezept schreibe. Ja, aber ein Rezept ist hilfreich und so sehe ich das auch. Unser Gespräch ist, wenn du so willst, ein Rezept für eine andere Form des Lebens. Aber ich muss es selber kochen.
Du hast noch zwei weitere schöne Rezepte in diese Welt gebracht. Da möchte ich zum Ende noch hinweisen, weil wenn jetzt jemand sagt, gibt es denn noch weitere Rezepte, wie ich da hinkomme, da gibt es von dir eine App, 7Mind, die helfen kann, zu meditieren. Möchtest du dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
Naja, das ist einfach ein ganz praktisches, eine praktische Möglichkeit, dass man Meditation einfach mal kennenlernen kann, was das eigentlich meint. 7Mind. Tja, fast naheliegend. Wo es verschiedene Zugänge, Formen und auch Möglichkeiten gibt, über Meditation mal in die Selbstdistanz zu kommen. Also in die Haltung, über die wir jetzt verschiedentlich gesprochen haben, indem ich durchschaue, was eigentlich passiert. Und das hilft dann enorm, dass die Dinge im Alltag wieder leichter geölt laufen. Mhm. Mehr ist das nicht. Und das will auch gar nicht mehr und kann auch gar nicht mehr. Aber es ist jedenfalls besser, wenn wir bleiben mal bei dem Bild der Verzahnung, wenn die Zähne gut geölt sind, greifen sie leichter ineinander und stocken nicht und machen nicht Knirschen, als wenn sie da gegeneinander laufen. Mhm. So, das ist alles. Und das braucht eben ein paar praktische Übungen, mit denen ich das sozusagen diesen Öleffekt erzeugen kann. Der heißt nämlich, sich darauf einlassen, sich ansehen können, Distanz zu entwickeln, zu durchschauen.
Wenn man mehr über 7Mind erfahren möchte, geht man am besten auf die Internetseite.
Also ich würde noch einen Hinweis geben auf eine App, die ich jetzt gerade herausgebe, die heißt Healing Formula, weil die noch mehr auch den ganzen Körper mit einbezieht. Mhm. Ja, Meditation ist ja oft eine intellektuelle Übung, weil wir irgendwelche Formen machen, da wollen wir zuhören und auf was einlassen, ist dann schön entspannend, das ist schön. Aber letztlich ist es, glaube ich, richtig, dass wir versuchen, aus der Kopflastigkeit herauszukommen. Und das geht nur, indem wir den Körper mal als Ganzes mit einbeziehen. Und da habe ich eine App gestaltet, die genau diesen Weg versucht zu gehen, mhm, dass ich mir bewusst mache, wie stark mein Körper mit all dem, was wir eben besprochen haben, verbunden ist. Denn der Körper ist ja auch wieder so ein Kosmos. Und wenn ich den Kopf da oben separiere, sind die beiden Dinge nicht verzahnt. Da habe ich den Körper als Zahnrad und den Kopf als kleines Zahnrad oder als großes, egal wie. Mhm. Und das eine dreht sich und das andere dreht sich andersrum, was oft der Fall ist. So, und wenn wir den Versuch machen können und wenn es sogar gelingt, dass wir den Kopf mit dem Körper wieder verbinden, was eigentlich logisch erscheint, mhm, aber wir sind da rausgeraten. Wir haben das im Laufe der Evolution, haben uns immer mehr verkopft. Ja, die sozialen Medien sind ja ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es keine realen Freundschaften mehr, wo ich jemanden physisch anfassen kann, in den Hand nehmen, in den Arm nehmen kann, küssen kann oder was auch immer, sondern es bleibt alles virtuell. Ich schicke Küsschen oder ein Händchen, Winkezeichen. Ja, alles virtuell. Und das unterstützt noch mehr die Separierung des Kopfes vom Körper. Und das versuche ich durch diese App-Healing-Formular nochmal umzukehren, zu sehen, wie kriege ich den Kopf wieder in den Körper integriert? Da gibt es ein ganz uraltes System für, das sind die Chakren. Das ist ja alles nicht keine neue Erfindung, sondern das haben wir ja schon alles.
Wenn jemand sich darüber informieren möchte, gibt es da eine Internetseite?
Ja, healingformula.de, in einem Wort.
Gut, wir werden in den Shownotes auch nochmal darauf verweisen. An der Stelle nochmals herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich hoffe, du bist nicht zu sehr frustriert.
Nein, gar nicht. Ich bin, wie soll ich sagen, leicht verwirrt.
Ja, das ist gut so.
Fühle mich aber dennoch auf dem richtigen Weg. Danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik.